Heute Morgen möchte ich gerne in unserer Predigtserie weitermachen. Und wir haben vor 2 Wochen eine Predigtserie gestartet. Wir haben sie genannt Stärker durch Krisen. Kommt gleich auf die Leinwand. Und wir möchten heute auch gerne weitermachen. Nämlich Stärker durch die Krisen haben wir das genannt. Und wir haben schon 2 Einheiten absolviert. Und zwar, wir haben beim ersten Sonntag über Daniel und seine Krisen gesprochen, aber auch über Gottes Rettung, Gottes Ritt in der Hand in seiner Krisen. Das waren mehrere, nicht nur, dass er in der Löwengrube gelandet ist. Und schließlich letzten Sonntag hieß die Predigt 100% durch Krisen. Wir haben von Isaak und seiner Hungersnot gesprochen, wie Gott zu ihm gesprochen hat, wie er gelogen hat. Gott hat ihn trotzdem beschützt, später auch gesegnet. Und Gott hat durch ihn richtig mächtig durchgestartet, und das war eine ganz, ganz gewaltige Gegenwart Gottes. Und ich bete und hoffe, dass wir mit dem Herzen auch dabei sind, wenn wir diese Predigten hören, nachher online. Ihr könnt sie alle unter connectchurch-ulm.de kostenlos und ohne Anmeldung anhören, anklicken, weiterteilen an Freunde. Übrigens nur, falls ihr Facebook, Instagram oder Ähnliches benutzt, bitte besucht die Connect Church Seite, mach Like, mach Share. Da sind auch immer wieder Postings unter die Woche, die ihr auch weiter an anderen schicken könnt. Und das ist sehr, sehr gut, wenn wir auch auf dieser Ebene aktiv sind in der Gemeinde. Sehr gut. Heute möchte ich weitergehen, und dann habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt? Ich habe die Predigt für heute Reden, Handeln und Wandeln genannt, weil ich denke, in der Krise entscheidet sehr, sehr, sehr viel darüber, wie man redet, wie man handelt und welche Wege man sich aussucht und wie man sich da sozusagen bewegt. Das ist unheimlich wichtig für uns, und ich glaube, dass Gott heute uns noch mal einen Schritt weiter nehmen möchte. Ich möchte gerne mit einem Zitat anfangen von Johann Wolfgang Goethe. Der hat gesagt: Handeln ist leicht, denken schwer, nach dem Gedanken handeln unbequem. Der Kerl hat recht gehabt, oder? Handeln ist leicht, man kann schnell eine Sache machen. Denken schwer, dir eine Sache richtig auf die lange Schiene und so für ein gutes Ergebnis, so ein Konzept auszudenken oder richtig tiefgründig eine Sache, das ist etwas schwieriger. Und wenn man das gemacht hat, nach dem Gedanken zu handeln, das Ding umzusetzen, das könnte unbequem sein für uns und für unser Umfeld. Und es gibt Menschen, die sind von einer Krise zum anderen gegangen, und sie mussten ständig ihr Handeln, ihr Reden, ihr Wandeln überprüfen und immer wieder aufpassen, dass sie diese Linie, die sie gehabt haben, einfach nicht verlieren. Nun, wir wissen alle, wenn man in der Krise ist, ist man nicht mehr derselbe. Man ist emotionaler gepackt, man ist emotionaler unter Druck, man entscheidet anderes, man fühlt anderes, man empfindet anderes. Warum? Wir sind eine Krise. Aber was löst eine Krise aus? Ich habe hier 3 Begriffe mitgebracht, die sind nur 3 Oberbegriffe. Und unter diese 3 Oberbegriffe kannst du nochmal 100 oder 200 oder 300 draufpacken. Okay? Es gibt natürlich mehr, aber das sind die 3 wesentlichen, die bei uns so eine Krise auslösen könnten. Fangen wir an: Verlust von wichtigen Sachen oder Personen. Wenn du ein Lebenswerk gebaut hast und du gehst bankrott, Mann, Frau stirbt, es kommt eine Diagnose, du hast auf eine Sache gehofft und hast viel drauf gebaut und es ist dir nicht gelungen. Du verlierst eine Sache, auf die du jahrelang gewartet hast. Vielleicht ein Lebenswerk, vielleicht ein Job, vielleicht einen familiären Zustand, vielleicht irgendetwas, vielleicht eine Schwangerschaft, auf den vielleicht du mit der Frau 12 Jahre gewartet hast. Endlich ist das da, und dann nach ein paar Wochen ist das Baby tot im Mutterleib. Haben wir auch alles erlebt. Das ist Verlust von Sachen und von Menschen, die lösen bei uns schon mal emotionale Krisen aus. Das bewirkt in unser Inneres total viel. Obergroßer Stress. Man hat mir gesagt, dass Burnout und Depressionen entstehen nicht anhand dessen, dass man viele Aufgaben überwältigen muss, sondern wie man innerlich diese viele Aufgaben überwältigt. Wie sehe ich das viel zu tun vor meinen Augen? Wie verarbeite ich das innerlich? Übergroßer Stress, Verlangen, die Gesellschaft sitzt uns sowieso unter Druck. Und das fängt an, wo soll ich dir sagen? Schon in unserer Kindheit fängt das schon mal an. Du gehst in im Kindergarten und die Erzieherinnen haben schon Verlangen, haben Erwartungen, wie dein Kind sich zu verhalten hat oder auch nicht. Und dann prägen sie die Kleinen, dann die Lehrer in die Schule und dann später den ersten Freund. Und wir werden geprägt und auf uns gibt es immer Erwartungen und Verlangen. Im Teenage kommt man fast zum hohen Punkt, diese Stress. Du musst in die Clique passen, du musst in dieses Schema passen, du musst so sein wie die anderen, sonst bist du out und nicht in. Und die Schwaben sowieso, schaffe, schaffe, Häusle baue. Du musst wer sein, du musst leisten, du bist nur bedeutsam und wer nur, wenn du was geleistet hast, ansonsten bist du niemand. Wir werden über unser Lebenswerk und über unsere persönliche Leistung definiert und respektiert. Auto ist Status, Kleidung ist Status. Kleider machen Menschen, sagt man, wollte ich in den früheren Jahren nicht glauben, aber das ist einfach so. Glaub mir, geh mal zum Arzt mit Jogginghose und T-Shirt, geh mal am nächsten Tag mit richtig coolen Klamotten, etwas bessere Uhr als die von diese Gelatine von Casio oder was auch immer. Geh mal richtig besser angezogen und du siehst, wie die Leute dich anders behandeln. Heftig. Heftig. Stress ohne Ende. Und das alles beeinträchtigt unser Herzen. Das kann alles bei uns richtig einiges auslösen. Und natürlich Verstoß gegen wichtige Werte. Und wenn ich Verstoß gegen wichtige Werte, bedeutet, mir ist etwas passiert, was gegen mein Glauben passiert ist. Meine Werte sagen, ich klaue nicht, bei mir würde geklaut. Meine Werte sagen mir, ich belüge meinen Partner, meine Partnerin nicht, mein Partner, Partnerin hat mich betrogen. Meine Werte sagen mir, ich tue keiner was Böses, mir wird ständig wehgetan. Wir haben Werte im Leben, wir haben Wertesysteme in uns und wenn Verstöße gegen diese Werte, gegen unsere Lebenseinstellungen, diesen Eingriff in unser Vertrauen im Leben. Und das kann auch, also und das wirklich, da kannst du jetzt 1000 Ereignisse denken, was unter diese Werte alles verstößen kann. Ich habe von, wie war das ganz kurz? Von einem Pastor habe ich gehört neulich, dass ein Corona-Fall bei sich in die Gemeinde aufgetreten ist und die waren in einem Hauskreis und dann hat eine Person ein bisschen Herzprobleme und sie haben gedacht, der Kerl kriegt Herzinfarkt oder so und haben angefangen zu reanimieren und behandeln und tun und wurde der Kerl am Krankenhaus gebracht und der Hauskreis hat weiter für Corona gebetet und hat für den Herzinfarkt gebetet und hat sich herausgestellt, der Mann hat Corona und keinen Herzinfarkt und dann musste der Pastor für Sonntag diese Menschen ausladen vom Gottesdienst, hey bitte bleib in Quarantäne und dann haben sie gedacht, der Mann ist ungeistlich mehr. Und da mussten sie, damit diese Familie nicht beleidigt ist, den ganzen Gottesdienst absagen. Versteht ihr? Das sind Verstoß gegen die Werte. Im Gotteshaus sind wir sicher, im Gotteshaus sind wir willkommen, da wird Heilung geschehen und so weiter. Das ist frisch, gerade letzte Woche, vorletzte Woche. Versteht ihr? Das ist ein Verstoß gegen unsere Werte. Wenn ich jemandem sage, hey, bleib mal zu Hause, bitte schon dich, bleib in Quarantäne. Ja, Timmy, wo ist dein Glaube? Ja, wo ist dein Glaube? Und deswegen, Freunde, das sind Verstöße, die uns richtig, umwerfen können. Aber können wir in dieser Krise, wie wir in der ersten Predigt gehört haben, auch eine Chance finden? Ich glaube schon. Wieso? Durch Druck werden Belastbarkeit und Fähigkeit geprüft. Ich denke, wer bei uns schon zigmal bei IKEA war, die haben diese Schaukelsessel mal gebracht, so wie ein Esso mit dem Holz. Und die haben das am Anfang, als sie das präsentiert haben, so eine Pressmaschine auf diese Sessel so in einem Glaskasten gestellt, damit du siehst, es hebt, weil diese Holzrahmen, der ist so dünn irgendwie. Aber die zeigen dir, schau mal, der ist belastbar. Und die haben mit dieser Presse immer drauf gedrückt. Wer hat das gesehen? Wisst ihr, wovon ich rede? Danke. Ein paar gehen zu IKEA, alle anderen gehen nur zur Roller. Ich habe verstanden. Oder sonst wo, keine Ahnung. Wer ist das? Poco. So, die wollten zeigen, wir drucken drauf, diese Sessel ist belastbar. Und ich denke, jede Prüfung und jeden Druck kann uns töten, kann uns aber belastbarer machen. Jeden Umstand kann uns von der Linie werfen, kann uns aber stärker machen, als wir vorher waren. Es hängt von uns, denke ich, wie wir das verwalten. Und heute möchte ich gerne eine schnelle Reise durch die Apostelgeschichte 5 machen. Und ich habe diese Gliederung so gemacht für mich, einfach deswegen, weil wenn ich nur diesen letzten Teil nehme, wo ich mein Schwerpunkt heute legen möchte, und wir haben den Hintergrund nicht, ne? Das macht mehr Spaß, wenn wir verstehen, worum es geht. Nämlich, also nur den schnellen Durchlauf in der Apostelgeschichte 5. In den Versen 1 bis 10 lesen wir die Story von Ananias und Sapphira, die einfach ein Land verkauft haben, sollten das Geld zu den Aposteln geben. Sie haben mit Lügen beantwortet, hey, ist das den kompletten Preis? Die haben was bei sich behalten. Ja, das ist der komplette Preis. Kurz gemacht, die fielen beide tot um hintereinander. Und wir lesen, dass als das passiert ist, das Schrecken entstand unterm Volk, weil die hätten eigentlich sagen können, nee, wir haben was für uns behalten, das wollen wir gerne geben, da wäre alles sauber. Nur sie haben gelogen und haben gesagt, ja, das ist der ganze Preis, so die fielen einfach tot um, weil sie den Heiligen Geist bescheißen wollten. Mit dem Heiligen Geist kann man erfüllt werden, muss man ihm nicht unbedingt belügen und nicht versuchen zu betrügen, das hat Konsequenzen und das ist nicht gut. Die Verse 11 bis 14 lesen wir, dass die Jünger mächtig geworden sind im Wort und im Tat, dass sogar manche Leute Angst hatten, sich die Jünger anzuschließen, weil sie sahen, wie mächtig sie geworden sind. Später lesen wir in den Verse 15 und 16, dass Heilungswunder passiert sind, dass viele Zeichen passiert sind anhand von den Aposteln Petrus und Co. Und dass sogar später, dass die Hohepriester, Verse 17 bis 24, dass die sauer waren. Sie haben Angst gehabt, weil die Jünger immer mächtiger werden, immer stärker werden. Die Jünger werden immer großartiger vor dem Volk. Wie gesagt, das Wort Gottes, die Wirken haben sich verbreitet und sie hatten Angst um ihr Amt. Wieso? Eine kurze Zeit davor haben sie das verursacht, dass Jesus ans Kreuz geht. Haben sie bestätigt, sie haben gerufen, lass uns Barabbas raus und nimm diesen einen. Sie haben ihr Teil dazu beigetragen, aber die waren nicht schuld dran, weil Jesus ja kam, um zu sterben. Okay, ganz wichtig, nicht vergessen. Daraufhin, die Jünger werden mächtig. Was passiert? Diese Priester, Hohepriester, bringen die Jünger vor Gericht und nicht zum ersten Mal. Und sie legen sie einfach im Gefängnis. Kommt die Krise. Das stell dir vor, wenn ich jetzt Catherine Kuhlmann, ich weiß nicht, wer Catherine Kuhlmann kennt, bin ich hin, wahrscheinlich eher ein Begriff, sperr dem jetzt mal im Gefängnis. Die ganze Ministry ist in Bedrängnis. Die ganze Crusades werden wahrscheinlich abgesagt. Die ganze Healing Power wird wahrscheinlich aufgehalten oder angehalten, ich weiß es nicht. Krise kommt. Gottes Wort ist am Wachsen, Wunder geschehen. Die Menschen haben Angst und Furcht, die sehen Gott live und in Farbe. Und plötzlich, diese mächtigen Männer des Evangeliums werden gesperrt. Aber was wären sie, wenn sie nicht mitten im Gottesdienst eine Gebetsveranstaltung gestartet haben? Was wären die Aposteln, wenn sie nicht mitten im Gefängnis ihre Augen und Herzen zu Gott gerichtet haben? Was wäre da passiert? Eigentlich sogar wie vielleicht nichts. Aber das haben sie gemacht. Sie wussten ganz genau, wer sie berufen hat. Und wir lesen in der Apostelgeschichte 5, dass ein Engel kam in der Nacht und befreite sie vom Gefängnis. Sie haben einfach auf Gott gewartet. Türen geschlossen, die Wächter sind da. Es war kein Erdbeben wie später bei Paulus. Es war kein Zittern. Es ist kein Hauptmann, der gesagt hat, ich will mich töten. Nein, wir sind nichts. So, die waren so wie Dampf. Einfach verschwunden. Aber wo sind sie hingegangen? Die Jünger. Wenn sie verschwunden sind. Oh, gerne möchte ich euch dieses Geheimnis verraten. Vers 25. Da kam jemand mit der Nachricht hinein, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, sind schon wieder im Tempel und lehren dort. Von dort waren sie vorher schon mal weggefegt, weggeräumt. die Männer, die ihr den Klappe halten wollt, die sind wieder im Tempel und sie lehren. Der Kranke, der dem Arzt gesagt hat, du hast noch 3 Monate zum Leben, preist dem Herrn, weil er noch lebt. Come on. Woo! Der Hoffnungslose, wo keiner an dem glauben wollte, steht auf und sagt, Mama Mia, Gott ist bei mir und ich werde das erreichen, wozu ich berufen worden bin, weil der Heilige Geist bei mir ist. Come on. Die Männer, die ihr gesperrt habt, sind nicht mehr da. Die haben Angst gehabt. Am nächsten Tag war die Geschichte, die wollten die holen. Wächter gehen, sieht Wächter stehen, Tür gesperrt, macht Tür auf, Gefängnis komplett, keine Beschädigung, aber die Leute sind nicht drin. Die haben Arbeit zu tun, die haben keine Zeit für Gefängnis. Die haben keine Zeit, um gesperrt zu sein. Die wussten, der Heilige Geist ist am Pumpen, hoch und runter. No time for jail, keine Zeit. Wir müssen Gottes Sache tun und Gott irgendwie verdunstet sie raus aus dem Gefängnis. Sie gehen wieder in den Tempel und predigen und lernen. Halleluja. Stehen dort mit Gottes Kraft und mit Gottes Wort und machen weiter. Gott sei Dank, damals gab es keine Masken, sonst hätten sie das nicht geschafft. Mit Maske wäre das wahrscheinlich nicht machbar. Halleluja. Sie gehen in diese Situation und der Befehl kommt vom Hohepriester, hey, bitte, pass auf, bring sie hierher, lass sie nochmal zu uns kommen. Und vor lauter Angst wurden die Jünger gewaltlos zu dem Priester wiedergebracht. Sie werden wieder hineingeführt. Und dann gibt es nochmal eine Befragung, die ich gerne mit euch kurz schauen möchte. Gleich kommen wir zu dem Predigt. Ich gebe euch nur noch den Hintergrund. Haben wir auch nicht streng verboten, sagt der Hohepriester zum Petrus und den Aposteln, haben wir euch nicht streng verboten, jemals wieder öffentlich zu predigen und euch dabei auf diesem Jesus zu berufen, begann er. Und doch habt ihr darüber gesorgt, dass inzwischen ganz Jerusalem von eurer Lehre spricht. Ihr wollt uns sogar den Tod diesen Menschen verantwortlich machen. So kommt erstmal der Vorwurf, hey, wir haben euch gesperrt, wie ihr rauskam, wissen wir nicht, vergessen wir, es ist rätselhaft, aber haben wir euch nicht strengst verboten, dass ihr über diesen Jesus lehrt? Die Angst ist groß geworden, ganz Jerusalem redet über diese Jünger und ihre Nachfolger und ihre Begeisterte werden mehr. Und da kommt eine Antwort, die ist den einen umhaut. Und da sagt Petrus, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. In der Krise muss man Gott mehr gehorchen als den Menschen. In der Diagnose soll man Gott, lass mich mal gehorchen mit Glauben tauschen, umtauschen, muss man Gott mehr glauben als den Menschen. In der Diagnose, in der Krise, am Arbeitsplatz, in der Familie, wollen, müssen, dürfen wir Gott mehr glauben als den Menschen. Weil was ein Mensch sagt, das könnte sein. Aber was Gott sagt, das ist. Ich habe das früher in meinem eigenen Grammatikbuch Definitivus Absolutus genannt. Das gibt es nicht auf Deutsch, auch nicht auf Latein, aber das gibt auf Timmy Deutsch oder Timmy Fantasiesprache, wie du das immer nennen willst. Der Herr segne dich dabei. Wurscht. Schwäbisch. Wenn Gott sagt, dann ist das Definitivus Absolutus. Es gilt das, ganz einfaches. Jetzt mal deutsch-griechisch reden. Es ist einfach bestimmt von Gott. Das wird nicht gerüttelt und nicht geschüttelt und nicht in Frage gestellt. Wenn Gott sagt, du bist König und Priester und heiliges Geschlecht, mein Schatz, dann bist du das. Auch wenn der Chef sagt, aus dir wird nichts. Hat Gott bereits gesagt, aus dir ist schon etwas geworden. Come on. Aus dir ist schon etwas geworden. Und wenn du schon geworden bist, mein Schatz, warum glaubst du jemand, der dir sagt, dass aus dir nichts wird, in der Zeit, wo du bereits geworden bist? Und zwar durch Jesus. Durch die Gnade, durch die Liebe, durch den Geist Gottes, der in dir wohnt. Freunde, das ist wie sagt man, ich meine, auf Deutsch heißt das der Anlasser in dir, der Starter, Dynamo. Das ist das, was dich, das mich bewegt im Glauben. Diese Gewissheit, ich bin, wer ich bin, durch Jesus, durch die Gnade, durch den Heiligen Geist und nicht durch Menschenwörter. Und nicht durch Menschenmeinungen. Wenn ich mich von Menschenmeinungen abhängig wäre, wäre ich der größte Loser der Erde. Glaub mir das. Und wenn ich an Menschenmeinungen scheitern möchte, und ich war mal kurz in meinem Leben, das zu tun, da werde ich heute nicht hier stehen. Aber Gottes Geist, wenn sie einmal angelassen ist in mein Leben, in dein Leben, oh Halleluja, da fließt nicht nur eine Kraft, da fließt die Kraft des Himmels. Da fließt eine Kraft, die uns erweckt, die uns bewegt, die uns beschäftigt und die uns auf eine ganz andere Ebene führt, als wir überhaupt je träumen konnten. Halleluja. Das ist Gottes Kraft in uns, Freunde. Das ist das, was der Heilige Geist in uns tun möchte. Und deswegen hat Petrus gesagt, hey, wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir wollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ihr sagt, nein, wir dürfen nicht reden. Aber schau mal, wo ist euer Problem, Freunde? Wenn wir reden, werden Menschen geheilt. Wenn wir reden, werden Menschen nicht mehr Diebe und böse Menschen. Sie werden zu heiligen Menschen, die die Tora lesen und beten und gehen in den Tempel. Was ist euer Problem? Wenn wir das tun, was wir tun, werden Menschen glücklicher als vorher. Wo ist euer Problem? Wir ändern gerade die Gesellschaft zum Positiven. Was ist euer Problem? Das Problem war eins, die Priester hatten keine Macht drüber, sondern die Macht war die von Gott. Und daraufhin haben sie gesagt, okay, schick sie mal raus. Und dann kam ein Ältester, der Jude, der heißt Gamaliel, ist ein ganz, ganz frommer Kerl, hohe Priester. Und dann schnauzt er seine Kollegen, die anderen Priester, und sagt, hey Freunde, pass auf. Pass auf, was ihr hier macht. Die Sache ist gefährlich. Bevor diese kam, waren schon zwei, einer namens Judah, einer was weiß ich was, und die haben auch Mengen von Menschen hinter sich gesammelt und viele Nachfolger haben sie auch gehabt. Nun, als die beiden starben, sind die Nachfolger auch futsch geworden. Die sind alle bedeutungslos geworden, wir hören nichts mehr von ihnen. Und jetzt pass auf, sollten die von Gott sein, diese Jünger, und tun sie das alles echt als Gottes Willen, dann passt ihr auf, dass ihr nicht Gott im Wege steht. Und wenn Gott sie nicht bestätigt, wenn sie sterben, werden ihre Anhänger auch genauso sterben. So achtet ihr drauf, so sie haben auf ihn gehört. Er sagt, okay, wir fahren jetzt mal runter. Meine Güte, ist das ein Trost mitten in der Krise, oder? Dass ein Ältester steht und sagt, hey, pass auf, achtet, dass ihr nicht gegen Gott werdet. Plötzlich sind sie wach geworden, denn sie wussten, sowas kann ein Mensch nicht mit seiner eigenen Kraft tun. Das geht einfach nicht. Da muss Gott mit dir sein, um das Ganze erleben zu können. Und Gamaliel macht das einfach. Und sie sagen, okay, da wir gehen mal drauf, aber nicht preislos. Und die Jünger würden noch einmal gepeitscht und dann würden sie auch freigelassen. Und was haben sie gemacht nach den Peitschungen? Fröhlich das Evangelium verkündigt. Das sagt die Bibel, wenn wir die Verse weiterlesen. Sie waren überglücklich über diese Peitschungen, weil sie hielten das für ein Vorrecht, für Jesus gequält zu werden. Ohne Scherz. Lies mal nur die Verse nach unten. Die waren ich kenne das von meiner Erste-Hilfe-Zeit in Israel. Ich war dort 4 Jahre bei der Erste-Hilfe, so im Notdienst und im Krankenwagen unterwegs und so. Und wir als Erste-Hilfe-Assistentin dort, das war für uns der Highlight. Also je schlimmer je schlimmer der Unfall oder das Ereignis war, desto stolzer wir als Assistentin geworden sind. Warum? Weil du kannst mit breiter Brust dein anderer Assistent, der in dieser Schicht nicht war, erzählen, hey, pass auf, ich habe den Mensch in Stücke gesehen, ich habe offene Brüche gesehen, ich war dabei, als ein Baby auf die Welt kam, ich war dabei, als wir eine verbrannte Leiche aus dem Auto, das sind dramatische Szenen, aber du bist irgendwie stolz drauf, weil die Ereignis großartig war und die erlebt nicht jeder. Offene Brüche kannst du den zweiten Tag auf der Straße in Israel erleben. Aber eine gute Wiederbelebung, eine Geburt im Krankenwagen. Solche dramatisch, da bist du stolz drauf. Und ich denke, die Jünger waren genauso, wow, hey, pass auf, wir haben evangelisiert, die haben uns gepeitscht und jetzt evangelisieren wir noch stärker. Schmerz im Herz, Schmerz am Leib, aber Gottes Wort bleibt schmerzfrei. Und er macht das. Und hier habe ich gleich eine Frage an uns. Wer bestimmt unser Reden in der Krise? Gott muss mehr gehorcht werden als Menschen. Freunde, wenn ich das sage, muss ich so an manche Zonen und Szenen in mein Leben denke, an manche Situationen, die ich durchgemacht habe, geistlich, leiblich und seelisch, die auch nicht so angenehm waren, wo ich auch, und das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, wo ich am liebsten Krieg mit Gott geführt hatte und wo ich auch Gott gehasst habe zum Teil und ihm nicht verstanden habe. Wer bestimmt mein Reden? Das Ganze hat sich angefangen, eine Wende zu nehmen, als ich meine Gitarre auf dem Schoß im Büro nahm, fing an, mich zu zwingen, Lieder zu singen, die von seiner Herrlichkeit und Ehre, obwohl ich ihm gar nicht ehren wollte, so gefühlt. Und da kam der Heilige Geist heftigst in mein Büro und hat angefangen, ein Heilungsprozess in mir. Heftig war das. Aber ich wusste, mit Gott ist das schwierig, ohne Gott ist es noch schwieriger. Also, choose your battles heißt das. Also, wähle selber deine Kämpfe. Welchen Kampf willst du kämpfen? Wie lange möchtest du in der Krise bleiben? Und so weiter. Unser Reden bestimmt vieles über die Krise. Und deswegen, wer bestimmt deine Aussagen? Von wo kommen die Aussagen? Basiert auf was sind die Aussagen, die du und ich aus unserem Mund rauslassen, mitten in einer Krise? Hier möchte ich gerne ein sehr bekannter Bibelvers kurz mit uns lesen. Sprüche 18, 20 bis 21. Was einmal ausgesprochen ist, fällt auf dich zurück, sei es gut oder schlecht. Worte haben Macht. Die können über Leben und Tod entscheiden. Und jetzt pass auf, das ist eine Mahnung. Wer sich gerne reden hört, muss mit den Folgen leben. Heftig. Für die Leute, die vielleicht Elberfelder oder Luther, heißt in diesem Bibelvers, dass Leben und Tod in der Macht der Zunge sind. Also wir reden Leben und Tod über uns und über unsere Krisen. Und das, was wir sprechen, das ist fast eine Prophetie in unserer Situation. Wenn ich in einer Krise bin und fange an zu reden, es wird nichts, es ist alles schwierig, alle gegen mich und suche Mitleid. Ich darf mal diese Phase haben, so ist das nicht. Man kann nicht in die Krise fröhlich reingehen. Das ist mir klar, dass diese Phase gibt, diese Jammerphasen gibt. Das hatten auch die Propheten im Alten Testament mengenweise gehabt. Aber irgendwann, sei es Jeremia, sei es Elia, sei es wer auch immer, alle, wie sie auch alle hießen, die haben alle gejammert, aber kamen in den Punkt. Wenn du mir nicht glaubst, einer meiner Lieblingskapitel in der Bibel, Klagelieder Kapitel 3 von Vers 1 bis 20, das ist ein Klagen und Jammer über Gottes Ungerechtigkeit, bis das nimmer geht. Und dann ab Vers 21 sagt Jeremia, das aber, ich mache jetzt einen Switch, das rufe ich wieder in meinen Gedanken her. Deine Gnade und Barmherzigkeit, sie enden nicht. Deine Treue ist jeden Tag neu. Treu bist du, Herr, zu denen, die dich suchen. Komm jetzt und rette mich. Wow, mitten in seiner Krise, mitten in seinem Eimer. Er macht einen Switch und denkt an Gott. Sagt, wow, ich bin zwar kaputt und gebrochen, aber noch nicht tot. Und weil ich nicht tot bin, come on, stehe ich jetzt auf und rufe den Namen Gottes und fang an, wieder zu leben. Come on. Halleluja. Gott ist gut und Gott will wieder ins Leben rufen, Freunde. Wow, wie reden wir in unsere Krisen? Ich habe mir das überlegt und habe mir das selber in einem Zitat zusammengefasst. Unser Reden und Handeln bestimmen, wie stark die Krise uns beeinträchtigt. Unser Reden und Handeln entscheiden darüber, wie lange wir in einer Krise bleiben. Unser Reden und Handeln entscheiden sich darüber, wie schlimm die Krise werden kann. Unser Reden und Handeln entscheiden darüber, wie schnell wir geheilt werden oder wie lang wir in diesem Gefängnis bleiben. Unser Reden und Handeln entscheiden über vieles, 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 was in unserem Leben passiert. Ich denke, in Jeremia hat es mehrfach erlebt. Und wie gesagt, Klagelieder Kapitel 3 ist eine Heilung für jede zerbrochene Seele, wenn man das lesen kann im Geist. Aber er wusste, er braucht die Rettung Gottes. Und dann rief er und hat gesagt, okay, Gott sagt zu ihm, rufe zu mir, dann will ich dir antworten und dir Großes und Geheimvolles Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. Come on, wenn Gott anfängt, Sachen zu offenbaren. Hast du Krise, rufe Gott in der Not, er kommt zur Rettung. Denn die Bibel sagt, jeder, der den Namen des Herrn ruft, der wird was gerettet werden. Also dein Rufnummer ist nicht 112, sondern Jesus. Bist der Retter. Ich meine, wir lieben 112, Arnulf, I love you. Wenn du in der Tiefe bist, Jesus ist das, was du brauchst. Der Gegenwart des Heiligen Geistes ist das, was wir brauchen. Und ich rede noch einmal allein aus Erfahrung und ich möchte dir sagen, ich möchte dir was erzählen. Wenn ich hier von tiefen Zeiten rede, ich möchte keinen Mensch anklagen, ich möchte nicht jammern, ich möchte nicht heulen, ich möchte niemanden schlecht machen. Für mich persönlich, für Timmy, das ist mein Herz und ich teile es gerne mit euch. Wenn ich über Schmerzstellen in meinem Leben erzählen kann und dabei keine Schmerzen mehr habe über diese Dinge, dann ist das für mich mein Parameter, das ist mein Zeichen, das ist die Misslatte, die ich für mich lege, um zu wissen, okay, jetzt ist mein Herz geheilt. Ich kann über Schmerzen reden und die Schmerzen nicht mehr, dann sind das für mich keine Schmerzen, sondern Zeugnisse. Come on. Dann sind das Zeugnisse und keine Erkrankung. Das ist so wie die Narbe. Die Narbe sagt nicht, du bist verletzt. Das heißt, die Verletzung ist geheilt. Und deswegen sage ich, hey, wie spreche ich in meiner Krise? Ich rufe Gott in der Not und er rettet. Halleluja. Und er zeigt mir Sachen, von denen ich nicht weiß. Und auf das habe ich total Bock. Das möchte ich gerne erleben und das möchte ich gerne sehen. Und hier möchte ich gerne zu ein paar praktischen Tipps kommen und dann werden wir zusammen reden. Jetzt komme ich endlich zu meiner Predigt. Ich hatte Lust zu predigen heute, kam ich noch bisher nicht dazu, aber jetzt geht es richtig los. 3 Veränderungsebenen Gottes an uns. Ich möchte, dass du verstehst und dass wir alle verstehen, sowieso von uns kann keiner Gott verstehen. Die Bibel sagt, wenn wir es versuchen, machen wir uns selber was dumm. Aber es gibt so ein paar Grundlagen, die wir verinnerlichen müssen, weil manchmal haben wir so eine Vorstellung, so muss Gott das tun. Gott handelt einfach komplett anderes, als wir denken. Wir sagen, Krise, wo ist Gott? Und Gott sagt, Krise, das ist mein Weg mit dir. Okay, denk an letzten Sonntag, Josef im Gefängnis, das war der Weg zur Herrlichkeit. Und viele, viele, viele mehr. Jede Krise könnte ein Weg zur Herrlichkeit werden. Und deswegen möchte ich über 3 Ebenen sprechen, die Gottveränderung mit uns verursacht. Oder wie ich das auch erlebt habe, wie ich das auch in der Bibel sehe, was Gott mit uns tut. Nämlich die erste Ebene, Gott tut etwas in uns. Gott tut etwas in unserem Leben, ein Switch macht. Dort beginnt das. Ich möchte gerne die 3 Ebenen erwähnen, dann vertiefen wir das ganz kurz und beten wir miteinander. Die 2. Ebene, nachdem Gott was in dir getan hat, tut Gott etwas durch dich. Er gebraucht dich zu seiner Herrlichkeit, aber nicht bevor etwas in dir passiert ist. Wenn du möchtest, dass etwas durch dich passieren, muss erstmal was in dir passieren. Wenn du willst, dass durch dich etwas Geistliches passieren muss, in dir vorher etwas Geistliches passiert haben. Haben wir die 2 Schritte, kommt Schritt Nummer 3. Gott tut etwas für dich. Nicht nur für ihn, er tut auch etwas für uns. Und damit wir das tiefer verstehen, habe ich 1-2 Beispiele mitgebracht. Moses begegnet Gott. Etwas in ihm wird verändert. Gott spricht mit ihm. Er wusste nicht mal, wie er heißt. Er wusste nicht, wie er reden soll, aber etwas in ihm ist passiert. Die Stimme Gottes kam in sein Leben, kam in sein... Irgendetwas ist in ihm passiert, das einen Switch gemacht hat. Und nachdem, was in ihm passiert ist, ist Großes durch ihn passiert. Was soll ich sagen? Das Reden durch Pharao, die ganze Plagen, der ganze Auszug aus Ägypten, die ganze Führung von den Menschen, die ganze Wunder, die sie unterwegs erlebt haben, das Spalten vom Meer und. die ganze Wüstenzeit, die sie erlebt haben, begleitet durch einen Mann, der Ja gesagt hat. Und letztendlich hat Gott auch etwas für ihn vorbereitet. In ihm, durch ihn, für ihn und das Volk, das verheißene Land, das er aber später nicht wirklich sehen durfte. Und jetzt frage ich, wenn Gott das so gemacht hat, weißt du, Gott hat Mose berufen, das Volk war immer nicht so einfach, Gott nannte ihnen die Hartnäckigen. Und dann siehst du, okay, sie hatten eigentlich ein paar Wochen, ein paar Tage eigentlich Kanaan erreichen können, das verheißene Land. Aber sie trieben sich dort erstmal 40 Jahre rum in Kreisen. Wieso? Warum? Weil sie in eine Krise steckten. Weil sie 400 Jahre Sklaverei nicht so einfach loslassen konnten. Weil das Geruch und Bewusstsein von ich bin Sklave war ihnen nicht so schnell vom Herzen und Denken wegzunehmen. Mose verlässt ihnen ein paar Tage zum Beten. Sie beten anderen Göttern schon, Tafel wurden zerstört und. Die Geschichte ist sehr, sehr, sehr detailliert und mit sehr vielen Ereignissen drin. Diese Gefängnis, in dem sie drin waren, war nicht so schnell losgelöst. Und mit diesem Gefängnis kannst du nicht ins verheißene Land gehen. Wenn du ins verheißene Land willst, musst du erstmal aus dem Gefängnis ausbrechen. Und ich denke, deswegen waren sie 40 Jahre lang, bis die neue Generation entstanden ist, der einfach keine Sklaverei mehr kann, der weiß nicht, was bedeutet Sklave ist. Eine Generation, also ich habe das so zusammengefasst, Gott hat eine Nacht gebraucht, um Israel aus Ägypten rauszunehmen, aber 40 Jahre, um Ägypten aus den Israeliten rauszunehmen. Und welche Ägypten steckt in uns? Das kann uns in die Krise lange halten, verstehst du? Deswegen unser Reden, unser Verhalten, unser Handeln und Wandeln entscheidet wohl darüber, wie lang wir in dieser Krise bleiben. Entscheidet wohl darüber, was mit unserem Leben passiert. Dann möchte ich gerne noch ein Saulus ganz kurz schauen. Genau das Gleiche. Gott begegnet Saulus. Er war auf dem Weg nach Damaskus. Er war auf dem Weg, Christen zu verfolgen. Er wollte sie töten, sperren und so weiter. Aber der Heilige Gott begegnet ihm. Also in ihm ist etwas geworden. Was macht Gott? Gott macht Großes durch ihn. Durch ihn entstanden viele, viele Gemeinden. Schrieb Drittel das Evangelium später als der Apostel Paulus. Und prägte viele, viele, viele Menschen. Aber auch nicht ohne Krisen, Peitschungen, Gefängnisse, Schiffbrüche und. Und danach hat Gott eine Verheißung, was für ihn getan. Paulus hat gesagt, ob ich sterbe oder lebe, ich gehöre Gott. Und Sterben für mich ist ein Gewinn, weil er das, was Gott für ihn vorbereitet hat, schon im Glauben auf Erde gesehen hat. Er hat gesagt, hey, wenn wir von oben geboren sind, lass uns einen Blick oben haben und sehen, was drüben ist. Halleluja. Also Gott bereitet und arbeitet in uns, durch uns und er hat eine Belohnung auch für uns. Und deswegen möchte ich, bevor wir in die Ministry Time gehen, dich nochmal vor eine herausfordernde Frage stellen und die These im Raum stellen. Es ist meine Entscheidung, es ist wirklich meine Entscheidung. Gehe ich mit Jesus 40 Tage in der Wüste oder mit Moses 40 Jahre in der Wüste? Es ist unsere Entscheidung. Glaub mir, wie lang wir in so einem Gefängnis bleiben wollen. Unser uralt Präses im BFB, Reinhold Olunska, vielleicht die Ältere unter uns kennen den Namen noch, ein sehr mächtiger Mann, inzwischen über 90 und wenn er predigt, wackeln die Winde immer noch, Megamann Gottes. Wenn du ihm gefragt hast, Bruder Reinhold, wie geht's dir, hat er immer geantwortet, ich preise mich durch, Bruder. So richtig tiefer Stimme, Ostfriese. Wunderbarer Mann Gottes. Ich preise mich durch, Bruder. Und ich denke, wir müssen lernen, auch uns im Leben durchzupreisen. Durch den Lob Gottes, durch die Anbetung Gottes durchzukommen. Amen. So, wir entscheiden. Und deswegen mein Ministry-Time-Fragen zum Nachdenken. Die erste, wer steuert mein Reden und Handeln in einer Krise? Ist das von den Umständen bestimmt? Oder kann ich auch aufstehen und sagen, Gott, wow, die Umstände sagen, du bist doof Gott, aber mein Herz sagt, du bist gut Gott. Die Äußerlichkeiten sagen, Gott, du bist nicht bei mir, aber mein Glaube sagt, du verlässt mich nie. Verstehst du, wer steuert mein Reden? Das ist meine Entscheidung. Wir sind nicht Roboter, geistliche Roboter von oben gesteuert. Wir dürfen Entscheidungen, auch über unser Reden entscheiden wir. Okay? Eine zweite Frage. Wie habe ich meine letzte Krise bewältigt, wenn du eine hättest? Wie viel war Gott drin? Wie viel war Gottes Reden drin? Wie war dein eigenen Handel drin? Und wirk dir mal ganz kurz ab, welche Ergebnisse an welchen Stellen hast du erlebt und gesehen? Wie lang musstest du dich quälen, bis du endlich mal kapiert hast, hey, ich rufe jetzt Gott. Notruf des Himmels. Hey, es passiert mir auch. Ich quäle mich auch immer wieder. Sage, ey, Alter, Moment mal, wie viel hast du schon gebetet? Hast du das endlich zu Gott gebracht, vor seinem Thron und so weiter und so fort? Und die letzte ist eine Einladung. Hier brauche ich heute Gottes Eingreifen. Das ist dieser Moment, wo du jetzt einfach sagst, okay, Herr, die Situation will ich nicht mehr haben. Die Krankheit möchte ich nicht mehr haben. Hier brauche ich heute einen Cut aus dieser Krise, in der ich mich gesteckt habe. Oder denke, ich komme nicht mehr raus. Mein Freund, wenn du keinen Weg siehst in deiner Krise, dann wäre mal Zeit, dass du Gott sehen lässt. Dass Gott mal reinschaut. Dass vielleicht ein Blickwinkelwechsel gibt, von dem wir die Sache anschauen. Wenn du keinen Weg mehr siehst, musst du auf Gott schauen. Dann siehst du schon mal den Weg. Wollen wir nicht zusammen glauben, dass Gott heute Krisen beendet? Dass Gott heute Schlösser knackt von Gefängnissen? Und warum soll er knacken? Er kann dich auch so verdunsten aus deiner Krise, so wie er mit den Aposteln. Er ist ja derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Sag ihm, Gott, ich glaube heute für eine Transformation. Ich will, dass du mich von dem, wo ich gerade stehe, dort bringst, wo ich noch nie gewesen war. Wenn du Lust hast, dort zu gehen, wo du noch nie gewesen warst, musst du dich auf den Weg machen zu dorthin, wo du noch nie gewesen warst. Sonst kommst du dort nicht an, wo du noch nie gewesen warst. Wenn du an Ziele erreichen willst im Glauben, im Leben, die du noch nie erreicht hast, Schritte tun. Mit kleinen Schritten erreicht man große Ziele. Möchte dein Inneres rufen, steh auf und fang an zu laufen. Im Namen Jesu, komm.